Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Ich hatte einfach einen Druck auf dem Hals und habe gedacht, gehst du einfach mal in die HNO-Klinik, die sollen mal nachgucken. Da wurde ich dann auch untersucht, aber mir wurde dann hinterher gesagt, Hals ist in Ordnung, aber ich sollte doch mal zu den Nuklearmedizinern gehen. In der Klinik wurde dann von vorne bis hinten die Diagnostik gemacht, also Laboruntersuchungen, Ultraschall, Scintigramm, Punktion. Und ungefähr so nach einer Dreiviertelstunde bekam ich dann halt das Ergebnis, dass ich eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, diese Hashimoto-Erkrankung habe.
Druck im Hals, so wie bei dieser Patientin, ist bei vielen Menschen ein erstes Anzeichen dafür, dass etwas mit der Schilddrüse nicht stimmt. Es können aber ganz unterschiedliche Dinge hinter den Symptomen stecken und dann ist eine genauere Abklärung nötig. Denn wenn die Schilddrüse, ein kleines, schmetterlingsförmiges Organ im vorderen Halsbereich, nicht richtig funktioniert, kann vieles im Körper aus dem Gleichgewicht geraten. Vom Stoffwechsel über den Kreislauf bis hin zu Wachstum und Psyche. Eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse macht sich an verschiedenen Stellen bemerkbar und auf verschiedene Weise. Unruhe, Schlafstörungen, Gewichtsabnahme oder vermehrtes Schwitzen auf der einen Seite, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme auf der anderen. Dazu können Verdauungsprobleme, Konzentrationsschwäche oder Herzrhythmusstörungen kommen. Schilddrüsenerkrankungen erkennen und behandeln. Das ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und als Expertin zum Schwerpunktthema Schilddrüsenerkrankungen ist Professor Dagmar Führer-Sakel zu Gast. Sie ist Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum Essen und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Guten Tag, Frau Führer-Sakel.
Ja, guten Morgen, liebe Frau Schmude.
Frau Führer-Sakel, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, eine ganze Reihe von Symptomen können auf Schilddrüsenerkrankungen hinweisen. Wie macht die Schilddrüse das denn, dass sie so vieles in unserem Körper steuert?
Ja, die Schilddrüse ist eines unserer zentralen Hormonorgane und das sagt schon das, was sie tut. Sie bildet im Wesentlichen zwei Hormone. Eins ist so in der Prise das aktive Schilddrüsenhormon, was in allen Körpergeweben, in allen Zellen essentiell ist, also ganz wichtige Wirkung entfaltet. Und das andere, was die Schilddrüse bildet, ist ein Vorläuferhormon, was sie sozusagen als Grundlage zur Verfügung stellt, das heißt Thyroxin. Das ist übrigens auch das, was wir in Tablettenform zuführen, wenn wir zu wenig Schilddrüsenhormon produzieren oder das als Ärzte dem Patienten geben. Und dieses Thyroxin, das geht über die Blutbahn in alle Gewebe hinein und die Gewebe können sich dann je nach Bedarf das aktive Hormon selbst zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen eine Speicherform. Und das ist die Hauptaufgabe der Schilddrüse, das in allen Lebenslagen in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen.
Sie haben gerade gesagt, es geht in die Gewebe. Welche Gewebe und Organe sind denn auf diese Signale angewiesen?
Also grundsätzlich alle. Alle und zwar lebenslang. Das ist so das Faszinierende auch an dem Gebiet der Hormonlehre, an der Endokrinologie. Und die Gewebe, die einem sofort vielleicht einfallen, ist bei der Entstehung des menschlichen Lebens natürlich das Gehirn. Die ganze Gehirnreifung hängt von Schilddrüsenhormonen ab und dann auch die Skelettentwicklung, die Muskulaturentwicklung, also das, was man mit Wachstum bezeichnet. Und wenn wir ausgewachsen sind, dann fällt einem bei Schilddrüse natürlich sofort der Stoffwechsel ein. Metabolismus sagen wir im Fachbegriff. Da haben Sie eben schon in der Anmoderation viele Symptome aufgezählt, Beschwerden, die auftreten können, wenn da etwas mit den Hormonen nicht stimmt. Aber auch Organe wie das Herz zum Beispiel brauchen Schilddrüsenhormone ausreichend, dass sozusagen der Rhythmus stimmt, dass der Muskel richtig pumpen kann. Auch dafür braucht das Schilddrüsenhormon, auch die Leberfunktion hängt davon kritisch ab. Also sozusagen ziemlich vieles. Und wenn wir nochmal ans Gehirn zurückgehen, dann sind auch Denkprozesse, Stimmungslagen, wie wach ich bin, das sind Prozesse, die brauchen immer die richtige Dosis Schilddrüsenhormone. Hormon in dem Gewebe selbst und in den Zellen, die damit dann auch arbeiten.
Wie häufig kommt es denn vor, dass zu viel oder zu wenig Schilddrüsenhormon produziert wird?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie genau man hinschaut und wo man sozusagen den Cut-off legt, also den Grenzwert, dass man sagt, das ist jetzt zu viel und zu häufig. Grundsätzlich kann man sagen, vielleicht relevant unter 1% bis 5% in der allgemeinen Bevölkerung. Und wir haben in der Tat in den letzten Jahren gelernt, dass die Diagnose einer Unterfunktion, da hat man früher gesagt, 20% und mehr, dass die viel zu häufig gestellt wird. Und wenn wir wirklich hart sind und sagen, es ist eine echte Unterfunktion, dann sind das vielleicht 1% maximal. Überfunktion ist etwas, was eigentlich viel gefährlicher ist. Und da haben wir Prävalenzen von 5-10% ungefähr, je nachdem, wo wir genau hinschauen. Vor allen Dingen bei älteren Patienten ist das ein hochrelevantes Thema, dass eher in Überfunktion, also zu viel Schilddrüsenhormon geht.
Okay, woran liegt das?
Das liegt unter anderem liegt an zwei Dingen, glaube ich. Das eine ist, dass wir in der Schilddrüse eine hohe Wahrscheinlichkeit für Knotenentstehung haben, vor allen Dingen in Gebieten, wo die Jodversorgung nicht so ganz optimal war. Und das häuft sich dann über die Lebensphase an. Und dann sprechen wir von den sogenannten heißen Knoten oder der Autonomie. Die kann zu so einer Überfunktion führen. Das war früher in Deutschland ganz besonders häufig, dass das die Ursache war. Und die zweite leider Ursache einer Überfunktion ist, dass wir zu viel Schilddrüsenhormon zu großzügig häufig im Einsatz vorfinden. Das wird irgendwann mal gegeben. Und das birgt einfach das Risiko, dass dadurch durch die Medikation selbst eine künstliche Überfunktion ausgelöst wird. Und das ist uns ein großes Anliegen, dass wir da sehr viel vorsichtiger vorgehen und genau das auch vermeiden, weil es eben Schäden anrichten kann.
Okay, das heißt, wenn es einmal in eine Richtung gegangen ist und man dann zu viel gibt, kann es auch in die andere Richtung gehen. Jetzt haben wir über die Überfunktion gesprochen. Sie hatten schon zwei Ursachen genannt. Mhm. Woran merkt man denn, dass man eine Überfunktion hat?
Ja, das hängt auch ein bisschen vom Lebensalter ab. Also wenn man so im mittleren Lebensalter ist, dann kann man sich das ein bisschen wie Lampenfieber-Situation vorstellen. Man schwitzt sehr stark, man möchte dauernd das Fenster aufmachen, also auch nachts. Das ist ein Problem sozusagen, es ist immer zu warm. Entschuldigung, die Patienten, die zittern häufig, ja, dieser kleine Tremor. Man hat Schwierigkeiten, wenn man feine Sachen manuell machen möchte. Das Gewicht nimmt ab, das finden die Patienten manchmal auch ganz gut. Sie können essen, was sie wollen und sie nehmen trotzdem ab. Schneller Herzschlag ist ein großes Thema. Das ist so auch wie ein Laufen im Hamsterrad letztendlich. Und die Patienten sind unfassbar nervös. Wenn sie die in der Sprechstunde sehen, das halten sie kaum aus. Das ist sozusagen Klassiker mittleres Lebensalter. Periode kann durcheinander kommen, alles Mögliche noch rundherum. Im höheren Lebensalter ist die Symptomatik häufig verschleiert, dann kann ein Patient einfach keinen Appetit mehr haben und man denkt an ein Tumorleiden. Dabei steckt eine Überfunktion der Schilddrüse dahinter oder es ist eine Herzschwäche oder das Herz kommt aus dem Tritt. Man sagt Herzrhythmusstörung, Vorhofflimmern ist da typisch. Also das sind so Veränderungen, die erkennt man manchmal erst auf den zweiten Blick. Deswegen muss man bei bestimmten Sachen Herzschwäche, Veränderungen auch der Leistungsfähigkeit, der Stimmung, Knochenstoffwechselprobleme, da muss man auch immer mal an eine Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel denken.
Woran erkennt man denn, dass die Schilddrüse nicht richtig arbeitet? Wie untersucht man das?
Ja, also als erstes ist eben der klinische Blick entscheidend und daran zu denken, was hat der Patient für Beschwerden, was schildert er? Und dann führen wir natürlich als Ärzte eine Laboruntersuchung durch, um unseren Verdacht zu bestätigen. Und da gibt es ein Hormon, das wir messen. Das ist entscheidend, das ist das TSH, das Schilddrüsenhormon stimulierende Hormon, Thyroidia stimulierendes Hormon. Und das kommt aus unserer übergeordneten Hormondrüse, der Hirnanhangdrüse, der Hypophyse. Und das fällt ab, das wird niedrig, wenn die Schilddrüse zu viel feuert, wenn sie zu viel arbeitet. Das ist so ein Rückkopplungskreislauf. Und dann geht das TSH runter. Das ist also der Indikator. Und wenn das unten ist, dann messen wir auch, wie viel Hormone, wie viel freies Schilddrüsenhormon aus dieser Schilddrüse heraus sozusagen gequetscht werden. Und dann sind wir nachher an der Ursachenfindung. Und da machen wir klassischerweise eine Ultraschalluntersuchung. Und da können wir schon fast alle relevanten Schilddrüsenerkrankungen auf einen Blick sehen. Innerhalb von einer Minute praktisch wissen wir eigentlich schon, was könnte die Ursache von so solch einer Überfunktion zum Beispiel sein.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt heiße Knoten als Ursache und es gibt Autoimmunerkrankungen, die sind ja auch häufig an der Schilddrüse.
Die sind sogar sehr, sehr häufig und die sind grob gesagt in zwei Gruppen gegliedert. Das eine ist eine Autoimmunentzündung, eine Autoimmuntyreoiditis, wo das Schilddrüsengewebe durch eher Zellen nach und nach zerstört wird. Und je nachdem, wie viel das zerstört wird, kann man in eine Unterfunktion, eine Hypothyreose geraten. Und das andere ist eine Überfunktion eben. Und da ist der Mechanismus ein anderer. Da bildet der Körper einfach Antikörper, die der Schilddrüse sagen, du musst jetzt arbeiten und du musst viel Hormon produzieren und manchmal auch wachsen, damit das Ganze klappt. Das nennt man den Morbus Basedow. Und manchmal schwanken die Patienten auch zwischen diesen Extremen hin und her. Und die Funktion kann eben sehr unterschiedlich sein. Deswegen muss man sich das auch häufig dann im Verlauf gut angucken und die Patienten auch häufig durch einen Facharzt und einen Endokrinologen betreuen.
Okay, dann bleiben wir jetzt vielleicht nochmal bei der Überfunktion. Wie behandelt man das denn?
Ja, das hängt natürlich wie immer in der Medizin sehr stark von der Ursache ab. Deswegen ist uns immer die Ursache sehr wichtig. Wenn wir jetzt die Eingangssituation nehmen, wir haben einen heißen Knoten, ein autonomes Adenom, dann kriegt man das praktisch nur weg, indem man das Gewebe zerstört.
Und heiß bedeutet, dass?
Heiß bedeutet, dass da ein gutartiger Tumor ist, der, egal was man ihm so von außen sagt, im Körper einfach zu viel Hormon produziert. Mhm. Und warum nannte man das heiß? Weil man das früher, heute machen wir das modifiziert so, mit einer nuklearmedizinischen Untersuchung nachgewiesen hat. Und da hat man Jod gegeben, radioaktiv markiertes Jod. Heute nimmt man Technetium. Und dann hat sozusagen dieser heiße Knoten alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Und dann leuchtet der so richtig rot. Das ist das, wie man sozusagen einen heißen Knoten darstellt. Daher kommt letztendlich der Begriff. Gut, und diesen Knoten muss man irgendwie wegbekommen. Zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder der Chirurg operiert die Hälfte der Schilddrüse raus, den Lappen, in dem der Knoten sitzt, oder aber der Nuklearmediziner nimmt radioaktives Jod und das zerstört ohne Schmerzen ganz langsam im Prozess einfach dieses Gewebe, was so wie so eine autonome Zelle da vor sich hin existiert und Probleme macht. Damit die aber sozusagen arbeiten können und damit es dem Patienten rascher besser geht, setzen wir Medikamente ein, die sogenannten Thyostatika, und die treten in dem Gewebe auf die Bremse, dass das Hormon nicht produziert wird.
Also Knoten in der Schilddrüse, das ist eine besonders häufige Veränderung. In den allermeisten Fällen sind die gutartig und können sich aber zum Beispiel auch durch ein Druckgefühl bemerkbar machen, durch eine sichtbare Schwellung oder durch das Gefühl, ein Kloß im Hals zu haben. Auch plötzliche Heiserkeit gehört zu den Symptomen, wo man jetzt vielleicht nicht als erstes an die Schilddrüse denkt. Oft sind die aber auch komplett unauffällig, so wie bei Helmut. Er ist 71 Jahre alt und bei ihm wurde vor Jahren ein Knoten in der Schilddrüse entdeckt, obwohl er gar keine Beschwerden hatte, wie er meinem Kollegen Martin Winkelheide erzählt hat.
Also ich hatte kein komisches Gefühl oder was, sondern ich bin zum Arzt gegangen, weil meine Mutter und meine Oma und mein Onkel und alle hatten sowas, irgendwie mit Schilddrüse und so ein Kropf, sagt man. Und meine Mutter sagte, jetzt musst du auch mal hin, mal gucken, was da bei dir ist, weil das bei mir auch so aussah. Und da hatte so eine Blutuntersuchung, da waren die Werte irgendwo ein bisschen schräg. Und dann bin ich direkt zum Nuklearmedizin geschickt worden, Sintigramm gemacht, Blutwerte nochmal kontrolliert, natürlich immer nochmal. Ja, und festgestellt, es sind bei mir zwei Knoten da. Aber um Sintigramm sagten sie, wäre nicht kritisch, gutartig. Und man müsste sie kontrollieren, ob die weiter wachsen oder nicht. Und entsprechend dann die Medikamente. Die zwei Knoten sind heute noch da. Daran hat sich nichts geändert. Sind auch immer noch gleich groß, wird immer jedes Mal neu gemessen. Einmal neuerdings, also seit 5-6 Jahren oder sowas, auch immer mit Ultraschall plus Sintigramm. Ja, ich nehme diese L-Thyroxin, die soll ich vorm Frühstück nehmen. Ja, schaffe ich auch meistens. Also Wenn nicht, dann halt nah am Frühstück. Und damit eigentlich seit Jahren immer konstant. Es war einmal, wo es ein bisschen höher dann dosiert wurde. Ich nehme die 100er und da war mal 125 für ein Vierteljahr oder sowas. Dann nochmal nachkontrolliert, dann war wieder alles im normalen Bereich. Also immer mit diesem 100er, immer dieselben Tabletten, wird jedes Mal kontrolliert, bleibt aber immer gleich. So wie die Knoten auch. Wirkungen, Nebenwirkungen oder wenn ich sie vergesse oder sowas, ich merke nichts davon. Ich mache das nur, weil es eben festgestellt wurde.
Helmut lebt mit Knoten in der Schilddrüse. Martin Winkelheide hat mit ihm darüber gesprochen. Frau Führer-Sackel, Sie haben zugehört. Ist das ein typischer Fall, den wir da geschildert bekommen haben?
Ja, der Einstieg war sehr typisch. Also 70-jähriger Patient hat etwa 70% Wahrscheinlichkeit, eine knotige Veränderung in der Schilddrüse zu haben. Die Daten gibt's genauso aus Deutschland. Das Zweite, was ganz typisch war, dass die Knoten völlig asymptomatisch sind. Und die allermeisten Knoten, das haben Sie eben, Frau Schmute, schon gesagt, sind wirklich nicht relevant für den Patienten. Sie sind klein, die machen niemals im Leben Probleme und sie sind schon gar nicht Schilddrüsenkrebs. Zwei Dinge möchte ich tatsächlich anmerken. Es ist richtig, einmal sind die grafisch den eben diskutierten heißen Knoten auszuschließen. Danach hat die Sintigraphie keine Rolle mehr. Die sollte man dann auch nicht mehr machen. Wir entscheiden danach alles über den Ultraschall. Da sehen wir schon, ob das ein abklärungsbedürftiger Befund ist oder eben ein harmloser Befund ist. Und Knoten, die harmlos sind und die keine Beschwerden machen, die müssen wir mit gar nichts therapieren und schon gar nicht mit einer Monotherapie mit Schilddrüsenhormonen, denn da laufen wir die Gefahr, die ich eingangs angesprochen hatte, eine Übertherapie. Also hier würde man gar nichts machen, auf die Jodversorgung hinweisen. Das ist immer ein gutes Konzept. Das ist auch für die Prävention das Entscheidende, ausreichend Jod über das Jodsalz zuzuführen. Und dann ist es auch gut und man kann diese Kontrollen auch in größeren Abständen machen, in 3 bis 5 Jahren, manchmal auch in 10 Jahren. Also haben wir mittlerweile gute Daten, dass man nicht die Patientin jedes Jahr einbestellen muss und damit beunruhigen muss.
Das heißt, Hormone zuführen muss man nur, wenn wirklich auch eine Unterfunktion nachgewiesen ist.
Exakt, so ist es.
Okay. Ja. Jetzt haben Sie gerade Jod erwähnt. Inwiefern ist Jod denn wichtig für die Schilddrüse?
Ja, ohne Jod kann die Schilddrüse eben dieses Hormon oder diese beiden Hormone nicht produzieren. Und das ist das Entscheidende. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen der Bevölkerung Deutschland, auch dem Ausland, dass wenn die Jodversorgung nicht optimal ist, also wir einen Jodmangel haben, dass das dann einhergeht mit vermehrtem Schilddrüsenwachstum, mit vermehrter Knotenbildung. Und das kann natürlich auch Probleme machen. Die können richtig wachsen und einen Kropf bilden und die Überfunktion verursachen. Und umgekehrt, wenn wir die Jodzufuhr anheben in der allgemeinen Bevölkerung, können wir exakt das vermindern, ja, dass das auftritt und die Schilddrüsengesundheit praktisch herstellen. Und das Wichtigste mit der Jodzufuhr ist eigentlich die Gruppe der schwangeren Frauen und der stillenden Frauen. Wie soll das werdende Leben zu dem Schilddrüsenhormon kommen, wenn es nicht das Jod über die Mutter bekommt, auch über die Muttermilch nachher? Also das ist für die Gesundheit sowohl von der Mutter als auch dem entstehenden Kind oder dem Neugeborenen essentiell. Und da haben wir tatsächlich Nachholbedarf, auch in Deutschland. Deswegen ist die zusätzliche Zufuhr einer Jodsupplementation in den 2 Phasen, Schwangerschaft und Stillzeit, sehr, sehr gute Prävention für das ganze Leben, für die Schilddrüsengesundheit.
Jetzt haben wir gerade auch gehört, Helmut sagt, dass bei seiner Mutter, in seiner Familie Auffälligkeiten an der Schilddrüse vorgekommen sind. Gibt es da so eine Art familiäre Veranlagung?
Unbedingt. Die gibt es sowohl für die Knotenbildung als auch den Kropf, als auch für die Autoimmunerkrankung. Mhm. Und das ist in der Tat das Szenario, dass Sie ja Menschen haben, die in bestimmten Umgebungen leben, Jodmangel hoch oder kein Jodmangel. Und manche bekommen eben Kropf und manche nicht. Und das ist schon der Indikator, dass es eine genetische Anlage dafür gibt. Die kann man in den seltensten Fällen an einem Gen festmachen, wo man dann sagt, du hast dieses Gen und deswegen bekommen das deine Kinder auch. Aber es gibt eben auch sehr seltene Schilddrüsenveränderungen, die in Richtung Schilddrüsenkrebs gehen, medulläre Schilddrüsenkarzinom. Und da ist es in der Tat so, das hat jetzt nichts mit Jod zu tun, dass das von Generation zu Generation mit 50%iger Wahrscheinlichkeit vererbt gelebt wird. Und bei den Familien schaut man sehr genau hin und muss auch, wenn man sozusagen so einen Fall hat, dann die ganze Familie screenen, weil man da sehr frühzeitig heilend eingreifen kann und so eine Krebsentstehung eben auch vermeiden kann, indem man zum Beispiel mit dem Expertenchirurgen dann eine Schilddrüse auch operiert.
Macht es denn auch so Sinn, regelmäßig überprüfen zu lassen, ob die Schilddrüse richtig arbeitet?
Ah, das ist eine ganz wichtige Frage. Das wollen wir nicht. Also wir haben da so einen ganz klaren Satz, auch in allen Empfehlungen, auch Choosing Wisely und Klug Entscheiden der DGIM, der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Wenn man keine Beschwerden hat, in jeder Hinsicht, über Unterfunktion oder es drückt was am Hals, dann würden wir bitte die Finger von der Schilddrüse lassen. Ja? Anders ist die Situation in der Schwangerschaft. Da sollen wir aufklären eben über die Jodsupplementation und sollen auch einmal mehr nachfragen rundherum nach Begleiterkrankungen, familiären Anlagen und dann lieber da einmal mehr gucken, auch wenn das in harter Evidenz ökonomisch ein bisschen kritisch ist, aber das macht aus meiner Sicht Sinn. Ansonsten niemand, der asymptomatisch ist, in Ultraschall schleppen und nach der Schilddrüse gucken.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Thurau aus Schweinfurt. Guten Tag, Herr Thurau.
Guten Tag.
Herr Thurau, bei Ihnen geht es um eine Überfunktion der Schilddrüse, richtig?
Ja, also da habe ich einiges dazu zu sagen. Also ich hatte Morbus Basedow. Das ist eine Autoimmunerkrankung gegen die Schilddrüse. Und also erstmal führt es zu Schubweisen. Also bei mir im 14-tägigen Wechsel zu schubweisen Auftreten einer Schilddrüsenüberfunktion mit den entsprechenden Belastungen, also mangelnder Belastbarkeit, Angstzustände, Reizbarkeit und so weiter, was insbesondere so im Berufsleben nicht so besonders günstig ist. Ne? Mhm. Und weil das in Phasen auftritt und dann wieder nicht auftritt und wieder auftritt und wieder nicht auftritt, ist das für Außenstehende sehr schwer zu interpretieren und auch auszuhalten. Ne?
Ja.
Alle 14 Tage dreht er durch. Ne? Das ist eine Sache. Ne? Also nächtliche Pulsschlagzahl von 160 und so weiter, Schlaflosigkeit in diesen Phasen, das kennt das belastend. Eigentlich. Ja, das ist sehr belastend. Aber ein sehr wichtiger Punkt, der wurde bei Ihnen noch gar nicht erwähnt, soweit ich das gehört habe. Und zwar bei Morbus Basedow werden in erster Linie die Augen untersucht. Denn die Antikörper werden von den Sehnerven herausgefiltert und die Sehnerven schwellen an. Und da gibt es einen Sehnerv, der umschlingt den Augenmuskel wie einen Ring. Und wenn der anschwillt, kann er den Sehnerv abdrücken. Also da bin ich unheimlich intensiv untersucht worden. Also das führt zu erstmal diesen hervortretenden Augen, diesen sogenannten Basedow-Augen, die man vielleicht auch schon mal im Film gesehen hat, zur mangelnden Beweglichkeit der Augen und kann zur Erblindung führen. Ne? Also das ist eine sehr gefährliche Auswirkung. Ich war neulich wieder beim Hausarzt, als der gelesen hat, dass ich das hatte. Das war 1993, ne? Hat er mich ganz intensiv untersucht, die Augenmuskeln vermessen, den Sehnerv vermessen, heute noch. Ne?
Herr Thurau,
das ist sehr wichtig.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich gebe das mal an Frau Führer-Sakel weiter. Wie typisch ist das?
Ja, das, was Herr Thurau beschreibt, ist zum Glück nicht ganz so typisch, muss man als erstmal zur Beruhigung sagen. Also der Basedow ist in der Tat eine Autoimmunerkrankung, eben nicht nur der Schilddrüse, sondern das ist eine Systemerkrankung. Und sie macht sich in 10-15% der Fälle auch nicht mehr zum Glück an den Augen bemerkbar. Und das ist ein ganz komplexes Geschehen, was nicht nur mit den Antikörpern zusammenhängt, sondern mit einem sehr komplexen Immunprozess. Und da kann am Auge an sich selbst nicht viel, aber rund ums Auge herum ganz viel passieren, was Druck ausübt. Deswegen können die Augen hervortreten. Das ist ein Teil der sogenannten Merseburger Trias, die der Herr Basedow beschrieben hat. Aus Merseburg kam er. Und sie können in der Tat auch die Augenmuskeln entzündlich verändern. Und die Augenmuskeln sind unsere schnellsten Muskeln im Körper. Und wenn diese äußeren Augenmuskeln verändert sind, dann funktioniert es mit dem Ausrichten des Auges nicht mehr. Und dann sehen die Patienten doppelt. Und das ist ein sehr fatales Erlebnis. Wir denken ans Treppensteigen, Autofahren geht nicht mehr, Arbeitsfähigkeit geht nicht mehr. Das, was Herr Thurau beschrieben hat, ist sozusagen eine extrem seltene, zum Glück extrem seltene Komplikation. Wenn nämlich der Druck in der Augenhöhle so ansteigt, die Augenhöhle ist ja rundherum knöchern, nur nach vorne ist Platz, dann kann hinten der Sehnerv so viel Druck bekommen, dass das Sehen an sich beeinträchtigt wird. Das hat nichts mit Antikörpern zu tun, sondern das ist ein Druckproblem, ein Entzündungsproblem. Aber jetzt die gute Nachricht. Man kann da viel für tun, um das vorzubeugen. Vor allen Dingen Rauchen ist da ganz schädlich. Man muss unbedingt aufhören mit dem Rauchen, wenn man Basedo hat. Sonst auch, finde ich persönlich.
Weil Rauchen das Immunsystem triggert?
Ja, Rauchen beeinflusst das Immunsystem. Und dieses ganze Ansprechen auch auf alle Therapien, die wir haben, sehr negativ. Ja, und begünstigt den Entzündungsprozess. Und wir haben eine ganze Menge neuer Substanzen, die in diesen Immunprozess eingreifen. Sehr, sehr gut, wo wir die Erkrankung in einem Frühstadium schon stoppen können. Naja, stoppen ist zu viel gesagt, aber abfedern können. Und das ist eine große Neuerung. Früher hatten wir nur Cortisonpräparate, die machen auch viele Nebenwirkungen. Aber wir verstehen jetzt den Immunprozess besser und haben dafür auch passgenauere Medikamente. Das ist die gute Botschaft. Mhm. Letzte Botschaft, die mir wichtig ist, eben es tritt zum Glück nicht bei jeder Basedo-Erkrankung auf. Diese Augensymptomatik hat ein großes Spektrum. Und es ist wichtig, auch für die Hausärzte daran zu denken. Und wenn man den Verdacht hat, dass so etwas vorliegen könnte, dann den Patienten sehr schnell zum Spezialisten, Augenarzt, aber dann auch weiter an Zentren zu leiten.
Dann bedanke ich mich nochmal bei Herrn Thurau aus Schweinfurt für seinen Anruf und den wichtigen Hinweis. Alles Gute auch für Sie weiterhin. Wir haben alles Gute, Herr Thurau.
Dankeschön. Wiederhören.
Wir haben eine E-Mail bekommen aus Berlin. Da geht es um die tägliche Zufuhr von Jod durch Lebensmittel. Der Hörer schreibt, er verzichtet beim Salzkauf auf zugesetztes Jod, also jodiertes Speisesalz, weil er gehört hat, dass überall ohnehin schon Jod drin sei. Und er denkt, das ist zu viel. Er will lieber auf Nummer sicher gehen. Was ist da richtig?
Ja, ganz wichtige Frage. Danke dafür. Also ohne jodiertes Speisesalz kommt man mit einer mitteleuropäischen Kost nicht gut durch. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir führen das Jod zu uns bei normaler Ernährung aus zwei Quellen. Einmal ist es in der Tiernahrung zugesetzt und zum anderen in der Herstellung von tierischen Produkten. Wenn da jodiertes Salz verwendet wird, das ist eine elementare Jodquelle. Also wir denken an Käse, Wurst, Backwaren und so weiter. Ja, jodiertes Speisesalz muss da drin sein. Und dann ist das letzte Quäntchen eben noch das jodierte Speisesalz bei uns in dem normalen Verbrauch in der Küche. Wenn aber ein Hörer sich asiatisch ernährt und häufig Algenprodukte im Einsatz hat, nicht zu häufig, zu viel Jod ist auch nicht gut, dann hat er dieses Problem nicht. Aber bei unserer hausmännischen Kost hier normal brauchen wir jodiertes Speisesalz, da führt gar kein Weg dran vorbei.
Was ist, wenn man zu viel Jod aufnimmt?
Also wenn man zu viel Jod aufnimmt und so, wir haben lange eben über das autonome Adenom gesprochen, dann kann man in eine Situation kommen, wo man so richtig eine Überfunktion triggert. Ja, dann läuft es so wie Benzin auf so ein kleines Flämmchen schüttern, dann explodiert das Ganze. Ansonsten glaube ich, passiert gar nicht viel. Es gibt Daten natürlich aus Japan, die haben ja eine ganz andere Jodversorgung. Ob das mit Autoimmunerkrankungen mit der Häufigkeit ein bisschen zunimmt. Aber es ist für uns in Europa nicht relevant. Also da braucht keine Angst zu haben vor Jodzufuhr im normalen Maße.
In welchen Lebensmitteln ist noch viel Jod drin? Seefisch?
Ja, also Seefisch ist eine herausragende Quelle dafür, genau. Und dann alles, was bei uns hergestellt wird mit jodiertem Salz und Algenprodukte. Aber Algenprodukte haben eben in Potenzen des Jod drin. Deswegen ist das für Leute, die, sagen wir mal, mit Überfunktion oder so ein Basedo, der gerade aus dem Ruder läuft, also richtige Überfunktion, ist das etwas, wo man sagt, das sollten sie sich jetzt nicht dauernd von Sushi-Produkten ernähren.
Bevor wir hier weiter Fragen beantworten, möchten wir noch mal genauer über Schilddrüsenknoten sprechen. Denn etwa ein Viertel aller Erwachsenen in Deutschland hat eine solche Gewebsveränderung in der Schilddrüse, wobei die Wahrscheinlichkeit mit dem Lebensalter ansteigt. In den allermeisten Fällen sind die Knoten harmlos, aber wenn sie Beschwerden verursachen oder es Auffälligkeiten gibt, die darauf hindeuten, dass der Knoten anfangen könnte zu wuchern oder bereits ein Schilddrüsenkarzinom entstanden ist, dann ist ein operativer Eingriff Eingriff nötig. Und was es dabei zu beachten gibt, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Katharina Holzer gesprochen. Sie ist Leiterin Endokrine Chirurgie an der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Universitätsklinik Marburg. Und als erstes habe ich Frau Holzer gefragt, wie man bei einer solchen Operation vorgeht.
Das ist abhängig, wo der Befund ist und wie viele Knoten sie überhaupt an der Schilddrüse haben. In Deutschland ist es so, dass es meistens mehrere Knoten an der Schilddrüse sind und nicht nur einer. Wenn es aber nur ein Knoten zum Beispiel auf der rechten Seite ist, dann würden sie bei Malignitätsverdacht, wenn sie zum Beispiel jetzt ein papilläres Schilddrüsenkarzinom, ein klassisches Schilddrüsenkarzinom, das häufig in Deutschland vorkommt, haben von 2-3 Zentimeter, dann würden Sie zunächst eine Hämatidektomie auf der rechten Seite machen, also die Hälfte der Schilddrüse entfernen und dies dann zum Schnellschnitt schicken, um zu sehen, ob der Patient ein Karzinom hat oder nicht. Das bekommen Sie dann vom Pathologen meistens relativ rasch mitgeteilt und dann ist es davon abhängig, was Sie für einen Typ von papillären Schilddrüsenkarzinom haben oder andere Schilddrüsenkarzinom, wie es dann weitergeht.
Und kann man sagen, dass prinzipiell das Ziel ist, möglichst viel Gewebe zu erhalten?
Also ich würde immer den Patienten raten, nicht nur eine halbe Schilddrüse oder nicht nur den Knoten herauszunehmen, weil dann gegebenenfalls auch Reste im Körper bleiben, sondern ich würde ihm, wenn Malignitätsverdacht vorliegt, ihm empfehlen, die halbe Seite der Schilddrüse zu entfernen.
Wie geht's dann nach der OP weiter? Man hat das Gewebe entfernt, das auffällig war. Worauf sollten Patientinnen und Patienten dann achten?
Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Patient Glück hat und es ist kein Schilddrüsenkrebs, sondern es ist doch ein gutartiger Knoten. Dann wird das mit der Hämatidektomie zu Ende sein. Das ganze Gewebe wird wieder zugenäht werden und der Patient wird circa 2 Tage bei uns auf der Station liegen. Und zunächst muss darauf geachtet werden, dass der Patient nicht blutet oder nachblutet. Das passiert zum Glück in unter 1% der Fälle, wenn Sie so über Deutschland, über die Schweiz, über Österreich schauen. Und wir werden dann einen Tag nach der Operation ihm und eine Stimmlippenfunktionskontrolle nochmal unterziehen, damit wir sehen, dass der Stimmbandnerv funktioniert.
Jetzt hat man ja auch einen Teil des Schilddrüsengewebes entfernt, das eigentlich eine Aufgabe hat, nämlich Hormone zu produzieren. Muss man da gucken, dass Dinge nicht aus dem Gleichgewicht kommen?
Das ist eine gute Frage. Wenn Sie noch eine halbe Schilddrüse haben, also wenn Sie zum Beispiel von dem Schmetterling, wie man sich das ja immer so schön vorstellt, die rechte Seite abgeschnitten haben, dann ist es ungefähr bei 50% der Menschen so, dass sie eine Unterstützung mit Schilddrüsenhormonen als Tablette benötigen. Das können Sie aber nach einer Operation nicht unbedingt gleich wissen, sondern sollten dem Patienten circa nach 2-3 Wochen nochmal einbestellen und dann im Rahmen einer ambulanten Untersuchung im Blut abnehmen und schauen, ob die Schilddrüsenwerte in der Norm sind. Dann muss er gar keine Tabletten einnehmen, gegebenenfalls Jod einnehmen. Oder er hat eine Unterfunktion, der linke Lappen der Schilddrüse reicht Ihnen nicht aus. Und dann müssen Sie angepasst an Ihre Blutwerte eine Schilddrüsenhormontablette am Morgen einnehmen.
Können Knoten auch zurückkommen oder nachwachsen?
Wenn Sie einen Teil von einem Lappen herausnehmen, also wenn der Patient sagt, nein, ich will nur den Knoten an dieser Stelle herausgenommen bekommen, aber meine rechte Seite behalten, dann wissen wir, weil das hat man früher so gemacht, vor 20, 30 Jahren, dass man sogenannt subtotal resiziert hat und man hat Gewebe im Bereich der rechten Seite, bleiben wir bei rechts, stehen gelassen. Und wenn Sie eine gutartige Erkrankung haben, wissen wir sehr wohl, dass nach mehreren Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren auch in diesem zurückgelassenen, vielleicht guten Anteil der Schilddrüse wieder gutartige Knoten entstehen können. Darum ist es eigentlich heute so, dass man den Patienten rät, wenn er sich zur OP entschließt, eine Seite, zum Beispiel die rechte Seite, komplett zu entfernen, dass sie dann keine Rezidivknoten im voroperierten Bereich wiederentwickeln. Natürlich kann es auch sein, in seltenen Fällen, dass ein Schilddrüsenkrebs wiederkommt. Zum Beispiel, wenn der so klein war, unter 1 Zentimeter, dass man gesagt hat, man muss nur eine Seite entfernen. Oder zum Beispiel, dass man die komplette Schilddrüse entfernt hat und er nach vielen Jahren vielleicht eine sogenannte Lymphknotenmetastase wieder entwickelt. Also es gibt die Möglichkeit, dass gutartige wie auch bösartige Knoten wiederkommen können. Das ist auch davon abhängig, wie der Patient voroperiert ist.
Sagt Professor Katharina Holzer, Leiterin Endokrine Chirurgie an der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Universitätsklinik Marburg. Ich habe mit ihr vor der Sendung über die operative Entfernung von Schilddrüsenknoten gesprochen. Frau Führer-Sacke, wir haben es gerade gehört im Interview, durch so eine Operation an der Schilddrüse kann man in eine Unterfunktion rutschen, wenn nicht mehr genug Gewebe da ist, um ausreichend Schilddrüsenhormon herzustellen. Wie geht man dann weiter vor langfristig?
Ja, also das erste ist mal, dass wir ein wunderbares Hormon haben, das Thyroxin, das man in Tablettenform zuführen kann. Man kann es auch in Tropfenform zuführen. Und das gibt es passgenau in ganz vielen Dosierungen. Und wir hatten eben das Thema Neugeborenscreening in dem Beitrag, den ich ganz toll fand. Und das ist das Elementare. Man hat auf angeborene Unterfunktion der Schilddrüse seit Jahrzehnten gescreent und dann kann man exakt dieses Hormon zuführen. Und das macht man ein bisschen an das Gewicht adaptiert und misst dann so in einem Abstand von 4 bis 6 Wochen, lieber 6 Wochen, diesen einen Hormonwert, diesen TSH-Wert, der eben das Regulatorhormon für die Schilddrüse ist und schaut, dass das in einem bestimmten Bereich liegt, der auch stark vom Lebensalter abhängt. Also neugeborene Kinder brauchen was anderes als ein 75-, 80-jähriger Mensch.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Zum Thema Thyroxin haben wir auch eine E-Mail bekommen von Tom Heidenreich. Er fragt, wann ist der ideale Einnahmezeitpunkt dafür und kann man die Tablette auch vor dem Schlafengehen einnehmen?
Mhm. Ganz wichtige Frage. Also das Thyroxin in eine Tablette zu bringen, ist nicht so trivial, wie man sich das so vorstellen kann. Zum Glück müssen wir das nicht. Das macht die Industrie. Das Thyroxin selbst ist empfindlich. Also wenn ich Kaffee mit Milch trinke oder wenn ich Eisenprodukte zu mir nehme oder andere Tabletten, dann wird diese gute Tablette nicht so richtig aufgenommen. Dann kommt das nicht an. Und deswegen gilt die Regel, dass man es nüchtern einnehmen muss. Und am besten eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein bisschen Leitungswasser, aber nichts anderes dabei führt. Das heißt, am besten morgens beim Aufwachen, bis man dann so in die Gänge kommt. So, jetzt ist es nicht so, dass jeder viel Zeit morgens hat. Und deswegen ist eine Alternative beim Schlafengehen, aber nicht, wenn man vorher gerade seine Hauptmahlzeit zu sich genommen hat. Also so, wenn der Magen schon leerer ist, dass man dann das Thyroxin einnimmt. Ja, wichtig ist wirklich, da muss eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde keine Nahrung dazukommen und wie gesagt auch nichts mit Milchprodukten und so weiter. Und wenn das ein Patient macht, dann muss man das einfach mit dem Arzt einmal absprechen, dass man bei einem Tagesrhythmus bleibt. Also nicht mal morgens, mal abends, mal zwischendrin, weil man es vergessen hat, dann bekommt man sehr unterschiedliche Dosen, die aufgenommen werden und das führt dann zu dem, was viele Menschen beklagen. Irgendwie stimmt das nicht, ich komme da nicht mit klar und dann wird immer gemessen und nachjustiert und dann kommt man da in so ein Durcheinander. Man muss da sehr viel Ruhe bewahren, eine Tageszeit aussuchen, das immer gleichmäßig einnehmen und dann funktioniert es in allermeisten Fällen hervorragend.
Frau Kern aus Brandenburg hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Kern.
Schönen guten Tag.
Hallo Frau Kern. Ich lese, bei Ihnen ist die Hälfte der Schilddrüse entfernt worden und jetzt haben Sie Fragen.
Ist nicht ganz richtig tatsächlich. Erstmal vielen Dank, dass Sie mich rannehmen.
Sehr gerne.
Ich bin tatsächlich ziemlich verzweifelt. 98 wurde bei mir die rechte Stroma 3 hatte ich entfernt und hatte 2 Wochen später Diabetes Typ 1. Ich wurde auf Insulin gestellt, L-Thyroxin 100 genommen und im Verlaufe der Jahre stellte sich raus, dass das offensichtlich falsch war, denn ich bekam erneut einen Knoten auf der linken Seite und wurde 2020 erneut operiert, bin jetzt also komplett ohne Schilddrüse, habe dann L-Tyroxin 125 genommen, das war zu viel, dann bin ich zurück auf 100, jetzt bin ich wieder auf 125. Dazu kommt, was ich ungern sage, Wechseljahre. Das heißt, ich kann nicht mehr unterscheiden, sind die Hitzewallungen schilddrüsenbedingt oder wechseljahrsbedingt. Und ich finde keinen Endokrinologen, der mir hilft. Im Moment ist auch so eine depressive Phase extrem und ich kann das alles nicht mehr einordnen. Und die Frage ist, erschieße ich mich, werfe ich mich vor den Bus?
Bitte nicht. Doch, nein, um alles
in der Welt. Ich bin ganz dankbar für dieses Gespräch, ne? Weil ich tatsächlich seit 98 diese Odyssee habe und ziemlich mürbe bin inzwischen.
Ja, verständlich. Frau Kern, so. Frau Führersagel nickt ja schon die ganze Zeit. Ich lasse Sie einfach mal antworten.
Ja, liebe Frau Kern, also bitte, bitte bleiben Sie zuversichtlich jetzt. Also erstmal diese Knotengeschichte ist sicher durch eine Anlage erklärbar und da kann man auch wirklich außer jodierten Salz und sowas nichts tun. Ja, und das ist das, was Sie erfahren haben. Manchmal ist dann noch die Frage, hätte er rausgemusst, aber es ist ja jetzt alles raus. Das nächste, was kommt, ist, dass die Schilddrüsenhormondosis, also das Levothyroxin, sich im Laufe des Lebens ändern kann. Erstens, weil das Gewicht sich zum Beispiel ändert, also Verteilungsmuster spielt da eine große Rolle, die Verstoffwechslung von diesem Hormon. Und dann haben Sie angesprochen die Wechseljahre. So, und die Wechseljahre beinhalten ja, dass der Östrogenspiegel, also das weibliche Hormon, abfällt. Und da verändert sich etwas auch an einem Protein, also an einem Eiweiß, an dem das Schilddrüsenhormon hauptsächlich gebunden wird und im Körper transportiert wird. Und diese Veränderung, die als sich erklärt, wir wollen jetzt nicht über Körpergewichtsveränderung bei Ihnen hier sprechen, die erklärt schon, warum man in den Dosen auch etwas verändern muss. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, ob Sie es vielleicht mal so oder so einnehmen. Also für alles gibt es eine Lösung. Wenn Sie jetzt noch keinen Endokrinologen bei sich in der Nähe gefunden haben, dann müssen Sie ein bisschen den Radius erweitern. Ich will jetzt nicht sagen, fahren Sie durch die Bundesrepublik, aber wir haben eine große Klinik. Natürlich können Sie da auch mal hinkommen, aber es gibt auch in der Nähe bei Ihnen Kolleginnen und Kollegen. Suchen Sie sich jemand, das Wichtigste ist, Vertrauen und langsam und mit Geduld das Ganze anpassen. Das bekommt man alles in den Griff. Und natürlich haben Sie einen Typ-1-Diabetes, der fordert Sie auch. Aber das muss man beides zusammen beim Endokrinologen richtig gut einstellen. Also ich möchte Ihnen Mut machen und deswegen auch ganz toll, dass Sie heute hier anrufen und das auch platzieren, was Ihnen am Herzen liegt.
Frau Kern, wir können jetzt leider keine schnelle Hilfe bieten, aber vielleicht hilft es Ihnen ein bisschen langfristiger, das jetzt anzugehen. Ich bedanke mich auch für den Anruf. Alles Gute nach Brandenburg. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung aus Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hallo, Ihre Frage bitte.
Ja, danke, dass ich durchgekommen bin. Und zwar, ich bin Schilddrüsenpatientin seit 96. Da war die Operation. Durch Struma wurde der größte Teil der Schilddrüse rausgenommen. Blieb nur noch ein Schilddrüsenrest stehen. Und ich habe von Anfang an das L-Tyroxin sehr schlecht vertragen. Also es gab immer ein Auf und Ab, mal Überfunktion, dann wieder Unterfunktion. War eine sehr schwere Einstellung. Und im Arbeitsprozess, da war ich auf durchschnittlich 100 L-Tyroxin eingestellt. Jetzt im Rentenalter, ich bin 73, bin ich dann eine Zeit lang auf 75 gedrosselt worden. Und jetzt in der letzten Zeit vertrage ich noch nicht mal mehr Thyroxin 25 und hatte inzwischen auch den Endokrinologen gewechselt. Und die Ärztin, die hat mich jetzt zur Zintigraphie geschickt. Und da wurde eben festgestellt, dass die Schilddrüse, dieser Rest, dass der wieder stark gewachsen ist. Und mit einem Knoten, der zusätzlich mit stark gewachsen ist. Und ich vertrage noch nicht mal mehr jetzt 6,25 Mikrogramm. Das ist eine Viertel von einer 25er Thyroxidosis. Und da wurde vom Institut geraten, es mal wegzulassen. Ich habe es weggelassen. vertrage das aber wieder nur ein paar Tage, dann wäre ich wieder unruhig und fühle mich immer noch wie bei einer Überfunktion der Schilddrüse. Ich wollte wissen, kann das an den Knoten liegen? Ich hatte die Ärztin gefragt, ob man da was machen kann, veröden kann, oder, und die hat mir aber abgeraten, dass das nicht so gut wäre. Jetzt wollte ich die Ärztin mal fragen bei Ihnen, was sie dazu meint.
Frau Führer-Sackel.
Ja, ich habe interessiert zugehört, finde das auch eine ganz wichtige Frage, die Sie haben. Interessiert insofern, weil natürlich man sich das mal anschauen muss und ich das jetzt nur aufgrund Ihrer Schilderung kommentiere. Sie haben gesagt, Sie vertragen das L-Thyroxin nicht. Was Sie damit meinen, glaube ich, dass Sie eine Überfunktion, das hatten Sie dann auch gesagt, haben, und Sie nehmen das Schilddrüsenhormon ein. Was dann passiert ist, ist, dass man die Dosis reduziert hat und wahrscheinlich hätte ich Ihnen recht schnell gesagt, lassen Sie es bitte ganz weg, denn Sie müssen irgendwo funktionsfähiges Schilddrüsengewebe haben und das hat man dann ja auch in der Bildgebung herausgefunden. Und wenn eine bestimmte Menge an funktionsfähigem Schilddrüsengewebe nachgewachsen ist, dann reicht das erstens mal, um ausreichend Hormon zur Verfügung zu stellen. Und da ist das von außen zugeführte dann eben zu viel und macht Überfunktion mit allen Beschwerden, die Sie haben. Wie jetzt das Gewebe aussieht, das muss man sich in der Tat im Ultraschall anschauen. Und dann entscheiden, ist es etwas, was drückt auf eine Struktur, zum Beispiel im Halsbereich, oder ist es etwas, was eine Überfunktion, wir hatten eben über so einen heißen Knoten gesprochen, macht, dann muss das unbedingt weg, zum Beispiel auch mit einer Radiotherapie, wenn man nicht nochmal operieren möchte, was ich nachvollziehen kann. Oder ist das etwas, was in Richtung Schilddrüsenkrebs geht? Auch das muss man abklären und sie dann wirklich ausführlich beraten. Wichtig ist ja eben, bei Ihnen ist operiert worden. Viele Menschen stehen vor der Frage, muss man operieren? Und da haben wir eine klare Botschaft. Es muss wesentlich weniger operiert werden. Und wenn man operiert, muss man es A, richtig machen, also dann sehr konsequent. Das haben wir eben mal gehört. Aber B, auch so, dass keine Probleme nachfolgend entstehen. Und manchmal und häufig muss man gar nicht operieren. Also muss die Befunde anschauen und auch da ein bisschen Geduld haben, mit Ihrer Ärztin weiter sprechen. Aber 6,25 Mikrogramm Schilddrüsenhormon braucht man nicht im Erwachsenenalter. Lassen Sie es bitte weg. Das ist schon mal ein erster Schritt.
Das ist ja auch das, was die Ärztin unserer Hörerin geraten hatte. Vielen Dank für diesen Anruf nach Berlin. Und alles Gute auch für Sie. Wir bleiben in Berlin. Von dort hat Frau Wernet uns angerufen. Guten Tag, Frau Wernet.
Guten Morgen, hallo.
Bei Ihnen geht es um Morbus Basedow.
Basedow, genau. Ich bin inzwischen 74 Jahre alt, aber vor 3 Jahren wurde bei mir Basedow wegen Herzrasen, war der Anlass, weswegen ich zum Arzt gegangen bin, wurde diagnostiziert, ziemlich schnell. Und war auch erstmal gut einzufangen mit Tabletten und ich hatte auch schnell wieder ein gutes Gefühl zu mir und zu meinem Körper und ich fühlte mich gesund. Und habe dann nach einer langen Reise, die mich vielleicht ein bisschen überfordert hat, habe ich dann Symptome in den Augen bekommen. Mhm. Und das war dann so stark, dass ich wirklich sehr verzweifelt Augenärzte gesucht habe, die irgendwie vielleicht sogar sich auskennen mit Basedow, weil mir das ziemlich schnell klar war, dass das der Zusammenhang sein muss. Und meine damalige Endokrinologin hat das auch bestätigt. Und genau, und dann kam ich in diese Mühle von zwischen Augenarzt und endokrinologischer Praxis hin und her behandelt und beraten zu werden. Und ich habe dann bei der Endokrinologin, die hat dann gesagt, ja, man könnte so eine Cortisontherapie machen mit 12 mal 500, ich glaube Milligramm oder ich weiß nicht, welche Einheit das ist, Cortison intravenös, heftige Therapie. Und dann habe ich den Augenarzt gefragt, sollte ich auch, hat sie auch ja nur vorgeschlagen, dann hat der Augenarzt gesagt, na ja, wenn die Endokrinologin meint. Und da war ich zum ersten Mal in dieser Zwickmühle und dachte, ja, wer muss ich das jetzt entscheiden? Oder warum gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass die zwei einfach mal wenigstens sich telefonisch besprechen über mich. Nein, das war weder von der einen noch von der anderen Seite gewünscht.
Also Frau Wernet, ich höre raus, Sie würden sich wünschen, dass es da mehr Kommunikation zwischen den verschiedenen Fachrichtungen gibt?
Eigentlich hätte ich mir sogar gewünscht, ich hätte eine Praxis gefunden oder eine Klinikabteilung, die sagt, hier ist Basedow mit Augenarzt und allem, was dazugehört und endokrinologischer fachärztliche Behandlung. Und das gibt es nicht. Also ich habe dann irgendwas von irgendwie Düsseldorf oder ich weiß nicht was gehört, da gäbe es wohl sowas, aber ich dachte hier in Berlin, kann doch nicht sein.
Frau Wernet, ich frage mal bei Frau Führer-Sackel nach, wenn man so dazwischen hängt, auf wen hört man? Womit fängt man an?
Also das Wichtige ist, dass wir in Europa, auch in Deutschland, sogenannte UGOGO-Zentren haben. Das sind Exzellenzzentren, die sich speziell mit der Augenerkrankung beim Morbus Basedow beschäftigen. Und so wie Sie es auch sich erhoffen, ist das ehrlich gesagt auch Realität, dass wir als Endokrinologen mit Experten, Augenärzten zusammenarbeiten und Patienten gemeinsam sehen und auch beraten. Also es gibt nicht nur Prednison, Methylprednison-Möglichkeiten, es gibt Immuntherapien, es gibt Radiatio, also Bestrahlung und OPs. Also es gibt ein großes Spektrum. Wichtig ist, dass die Patienten sehr rasch von dem Arzt, der sie primär behandelt, wenn sie ein relevantes Problem haben, an solche Zentren geschickt werden. Und das Thema, sie suchen etwas vor der Haustür. Ja, das kann ich verstehen, aber bei seltenen Erkrankungen, das ist zum Glück was Seltenes, da muss man einmal ein paar Meter auch fahren. Und das wäre eigentlich mein Wunsch an Ihre primär behandelnden Ärzte, wenn Sie jetzt ein Problem haben, dass Sie sie an solche Stellen schicken. Die gibt es in Essen, die gibt es in Mainz, gibt es auch in Süddeutschland. Nicht überall, aber da muss man hin und da kriegen Sie auch komplette Expertise und Behandlung.
Frau Wernet, dann schicken wir Sie damit mal los. Ich hoffe, wir haben ein bisschen geholfen. Vielen Dank auch für Ihren Anruf und alles Gute.
Ja, danke.
Frau Führer-Sackel, wir haben eine Mail bekommen, da geht es nochmal um eine Schilddrüsenunterfunktion und die Frage ist, wie trockene Haut, Libidoverlust etc. dazu passen können, wenn das eigentlich mit Medikamenten gut eingestellt ist.
Ja, also diese Unterfunktion, wenn sie durch eine Autoimmunerkrankung kommt, kann manchmal mit anderen Autoimmunerkrankungen vergesellschaftet sein, da muss man immer dran denken. Wir hatten auch eben mal Vitamin B12-Mangel zum Beispiel, auch Autoimmunerkrankung und. Ist Aufgabe vom Arzt, nach anderen internistischen Autoimmunerkrankungen in so eine Richtung zu gucken. Und dann Einstellung, die hängt wirklich stark vom Lebensalter ab. Wenn man ein älterer Mensch ist, braucht man eine viel niedrigere Dosis als ein ganz junger Mensch. Auch das muss man bedenken. Es gibt vielleicht auch ein bisschen Geschlechtsunterschiede. Also da gibt es nicht einen Laborwert, aber das ist das, was der Endokrinologe dann auch bespricht mit dem Patienten, wo liegt er richtig und wie geht es dem Patienten damit?
Das war die Sprechstunde zum Thema Schilddrüsenerkrankungen. Als Expertin war Professor Dagmar Führer-Sackel zu Gast, Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum Essen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Führer-Sackel. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen und sich beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis bald.